das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines Rosenmontags, der ganz im Zeichen von fröhlicher Ausgelassenheit hätte stehen sollen, der in Nordhessen aber zu einem tragischen Tag des Schocks und des Entsetzens wurde. Denn während die Menschen dem Karnevalsumzug im Städtchen Volkmaßen zujubelten, raste ein 29-Jähriger mit einem Auto mitten in die Menge, darunter viele Kinder, verletzte etwa 30 Menschen, einige davon schwer. Nach wie vor herrscht Unklarheit über mögliche Motive des Täters, der unmittelbar nach dem Vorfall festgenommen wurde. Wegen der unübersichtlichen Lage wurden sicherheitshalber erstmal alle Rosenmontagsumzüge in Hessen abgebrochen. Volkmaßen, das befindet sich etwa 30 Kilometer von Kassel entfernt, Janine Hildmann über eine Kleinstadt in Trauer und Fassungslosigkeit.
Am späten Abend versucht Manuela Martner zu fassen, was mit ihrer Familie in ihrem Wohnort passiert ist.
Mein Neffe, der hat Schürfwunden und meine Nichte hat sämtliche Prellungen, weil das Auto hat meine Nichte komplett mitgenommen. Wir haben immer gedacht, klein Volkmaßen passiert sowas nicht.
Gegen 2:30 heute Nachmittag wird in der kleinen Gemeinde Volkmaßen aus Fröhlichkeit schlagartig Fassungslosigkeit. Nur wenige Minuten zuvor war ein 29-Jähriger mit einem silbernen Mercedes mitten in den Rosenmontagsumzug gefahren.
Der ist voll mit Vollgas in die Menschenmenge reingefahren. Ich hatte das Gefühl, er gibt immer mehr Gas. Und die Leute sind umgeflogen wie Papier halt. Paar Sekunden Totenstille und dann haben alle geschrien.
Rund 30 Menschen verletzt der Fahrer, teilweise schwer, darunter viele Kinder. Am späten Nachmittag ist klar, er kommt aus dem 7000-Einwohner-Ort. Rund 30 Meter soll der Mann mit dem Wagen quer durch die Leute gefahren sein, bis er in der Menschenmenge zum Stehen kam.
Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus. Und mehr kann ich Ihnen zur Motivationslage im Moment auch nicht sagen.
Warum gehen Sie vom Vorsatz aus?
Weil Zeugen beobachtet haben, dass er bewusst in diese Menschengruppe gefahren ist mit dem Pkw.
Die Polizei nimmt den Mann vor Ort fest. Er soll wegen seiner Verletzungen noch nicht vernehmungsfähig sein. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Hessens Innenminister zeigt sich am späten Abend in Volkmaßen betroffen.
Es ist einfach nur eine furchtbare, eine schreckliche Tat, die begangen wurde an Menschen, die unbeschwert einfach nur Karneval feiern wollten. Unsere Gedanken sind jetzt natürlich bei den Opfern und bei ihren Familien und den Angehörigen. Wir wünschen Ihnen baldige Genesung und haben natürlich die Ermittlungen hier fortgeführt. Sie werden in alle Richtungen laufen.
Bis in den Abend hinein ist die Spurensicherung vor Ort. Auch Stunden nach der Tat von Volkmaßen ist der kleine Ort bei Kassel in einem Schockzustand.
Daniel Mauke in Volkmaßen. Was ist denn mittlerweile über die Hintergründe der Tat bekannt?
Also die Ermittlungen laufen im Moment in alle Richtungen. Es gibt nach wie vor keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat, aber ein Anschlag kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden. Dafür stehen die Ermittlungen einfach noch zu sehr am Anfang. Es gab heute Abend hier in Volkmaßen eine weitere Festnahme. Ein Mann wurde festgenommen, aber es ist noch unklar und nicht von der Polizei bestätigt, ob es sich um einen weiteren Tatverdächtigen oder möglicherweise um einen Zeugen handelt. Und vor rund 1,5 Stunden gab es eine weitere Wohnungsdurchsuchung. Hier ganz in der Nähe von diesem Tatort, von diesem Unglücksort, wurde die Wohnung einer nahen Familienangehörigen des mutmaßlichen Täters durchsucht. Er soll dort ab und zu mal gelebt haben. Ja, wir haben natürlich mit vielen Nachbarn und Anwohnern gesprochen. Er wird durch die Bank weg, dieser 29-Jährige, als ruhiger, sehr zurückgezogen, fast schon isoliert lebender junger Mann beschrieben. Und warum er diese Tat begangen hat, warum er seinen Wagen heute Nachmittag hier in diese feiernde Menschenmenge gesteuert hat, ist im Moment völlig unklar und sehr viel Raum für Spekulationen. Es gilt also abzuwarten, die Ermittlungen der Nacht und die Ermittlungen der kommenden Tage.
Daniel Mauke, vielen Dank für die Informationen nach Volkmaßen. Zwar mit Mundschutz, aber diese Spur von Normalität ist dann noch geblieben. Touristen beim Selfie vor dem Mailänder Dom. Ansonsten ist jedoch vieles anders in Norditalien. Seit am Wochenende ein rapider Anstieg von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der Region bekannt wurde. Das Virus, das breitet sich weiter aus. Nach dem Ursprungsland China ist Südkorea am zweitstärksten betroffen. Der Iran meldete heute weitere Todesfälle. Und Italien ist eben mit rund 220 Ansteckungen zum größten Infektionsherd in Europa derzeit geworden. 7 Tote gibt es mittlerweile dort. Um das Virus einzudämmen, wurden in der Lombardei und in Venetien ganze Ortschaften abgeriegelt. Von dort berichtet Ellen Trapp.
An der Grenze zur sogenannten Roten Zone, kurz vor Casal Pusterlengo in der Lombardei. Es gibt strenge Kontrollen. Dieser Mann möchte seinen Sohn abholen. Der 15-Jährige ist beim Opa im Sperrgebiet und muss auch dort bleiben. Mein Sohn wohnt eigentlich bei mir, sitzt da aber fest. Gestern war das Chaos hier noch nicht. Nein, der Polizist erlaubt ihm nicht, seinen Sohn abzuholen. Bilder aus dem Städtchen, das niemand mehr verlassen darf. In dieses kleine Geschäft lässt der Besitzer nicht mehr als 4 Kunden gleichzeitig. Die Apotheke, eines der wichtigsten Ziele in dem abgeriegelten Ort, der fast einer Geisterstadt gleicht. Die Menschen hoffen, dass das normale Leben bald wieder einkehren wird und haben sich mit der Situation arrangiert. Jetzt haben wir uns an den Notstand gewöhnt und hoffen nur, dass die Supermärkte bald aufgefüllt werden. Das ist unsere einzige Sorge. Ansonsten haben wir keine Probleme. In Norditalien läuft das Krisenmanagement auf Hochtouren. In Padua lassen sich viele Menschen auf das neuartige Coronavirus testen, um Gewissheit zu haben. In Mailands chinesischem Viertel Schutzmasken und Desinfektionsmittel ausverkauft. Zuerst hätten die Chinesen eingekauft und alles nach China geschickt. Jetzt versorgten sich aber auch die Italiener. Sie kaufen jetzt auch viel Paracetamol und andere Medikamente, denn sie haben Angst, dass sie auch hier die Straßen abriegeln, Läden schließen, wie es in China passiert ist. Und obwohl Mailand bislang noch nicht zu den abgeriegelten Städten zählt, öffneten hier viele Geschäftsleute gar nicht erst ihre Ladentüren. Die Angst vor dem Virus herrscht offensichtlich auch in Genua. Es kommt zu Hamsterkäufen. In diesem Supermarkt fast nur noch leere Regale. Die Nudelregale sind leer. Was ist hier los? Nicht mal zu Beginn des Zweiten Weltkriegs brach eine solche Panik aus. Nicht überall herrscht Panik. In Padua, in Venetien wollen sich die Leute nicht verrückt machen lassen. Auch wenn die Zahl der Infektionen in Italien weiter steigt, sie genießen den Feierabend.
Soweit die Lage also in Italien. Und wie sieht es diesseits der Alpen aus? Welche Auswirkungen hat die Tatsache, dass es jetzt auch in Europa zu vermehrten Infektionen mit dem Coronavirus kommt, hierzulande? Alf Meyer über Maßnahmen und Momentaufnahmen in Deutschland.
Freie Fahrt an der deutsch-österreichischen Grenze bei Kiefersfelden. Der Autoverkehr läuft wie immer, die Straßen nicht gesperrt. Dabei ist Italien, das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Fällen in Europa, keine 200 Kilometer entfernt. Normalbetrieb auch beim Zugverkehr. In Rosenheim, dem ersten größeren Halt nach Kiefersfelden, wird nicht kontrolliert. Das Virus stoppe nicht an Grenzen, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Nationale Alleingänge seien deshalb keine sinnvolle Option. Klar sei aber,
die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann. Jeder kann einen Beitrag leisten zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz der Mitbürger durch Händewaschen, durch Hustenhygiene.
Die österreichischen Behörden sind deutlich nervöser. Gestern Abend wurden am Brenner 2 Euro-City-Züge aus Venedig gestoppt. Der Grund: 2 deutsche Frauen an Bord mit Fieber und starkem Husten. Erst nach einem Coronavirus-Schnelltest mit negativem Ergebnis durften die Züge nach München weiterfahren. In Deutschland vertraut man dagegen auf ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts erinnert an die Grippewelle 2017-2018.
Und das hat das Gesundheitssystem damals bewältigt. Das waren rund 45.000 zusätzliche Krankenhausaufenthalte.
Auf der anästhesiologischen Intensivstation im Münchner Klinikum Großhadern werden viele Grippepatienten behandelt. Hier sieht man sich auch auf das Coronavirus gut vorbereitet.
Wir rechnen damit, dass auch wir Patienten bekommen würden, so wie wir auch bereits Erfahrung und Routine haben mit der Therapie von Patienten mit einer schweren Influenza-Infektion. Und entsprechend sind wir darauf eingerichtet.
Zur Versorgung vieler Intensivpatienten gibt es ausgearbeitete Pläne. Um Kapazitäten für schwere Corona-Fälle zu schaffen, könnten in Großhadern zum Beispiel weniger dringliche Operationen verschoben werden.
Und diese Situation habe ich am Abend mit Alexander Kekulé weiter vertieft, einem Virologen am Uniklinikum in Halle an der Saale, der mir aus München zugeschaltet war. Guten Abend, Herr Kekulé.
Guten Abend.
Könnte es sein, dass es auch hierzulande längst weitere Infektionsherde gibt, die nur einfach noch nicht ausgebrochen sind?
Das ist nicht auszuschließen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Wenn es einen größeren Infektionsherd gäbe, ich sag mal mit mehr als 50, 60 Infizierten, dann wären wir in Deutschland in der Situation, dass mindestens einer oder zwei Schwerkranke dabei sein müssten. Und die würden wir dann schon früher oder später feststellen.
Auch wenn es bei uns jetzt noch nicht so weit ist, aber in Norditalien, das ist jetzt nicht so weit, da werden Städte abgeriegelt und hier in Deutschland heißt es, jetzt erstmal abwarten, wir haben ja noch keine großen Fälle, Hände waschen, in die Armbeugen niesen und so weiter. Reicht das denn als Prävention?
Man muss ganz klar sagen, dass das, was da in Norditalien passiert ist, ganz genauso überall in Deutschland hätte passieren können. Und wir sind da kein Stück besser vorbereitet als die Italiener. Dort war die Situation die, dass es am Anfang Infektionskrankheiten gab, die man als normale Erkältung falsch verstanden hat. Die Menschen haben sich dann auch nicht besonders vor Infektionen geschützt, sind zum Arzt gegangen. Die ersten schweren Erkrankungen in den Krankenhäusern wurden auch zuerst mal ganz normal als Infektionen, Grippe oder Ähnliches diagnostiziert, bis man dann durch die Häufung erst draufkam, dass da was nicht stimmt und auf Coronavirus getestet hat. Das ist auf jeden Fall zu spät passiert und ich möchte auf keinen Fall, dass wir in Deutschland in eine ähnliche Situation kommen.
Aber was müssen wir denn dann tun? Was lernen wir denn daraus, was in Italien passiert ist, damit es hier nicht zu spät ist?
Mein Vorschlag ist, dass wir in Deutschland eine Diagnostik machen, die wirklich flächendeckend ist und hier alle Fälle von schwerer Grippe, alles was aussieht wie eine schwere Grippe, zumindest die, die ins Krankenhaus müssen, zusätzlich automatisch auf das Coronavirus testen. Das ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, um ein Netz quasi über Deutschland zu legen und einen einzelnen Fall, wenn der dann auftritt oder einen kleinen Ausbruch, den frühzeitig genug zu erkennen. Man muss hier sehen, dass es ein Riesenunterschied ist, ob man so einen Ausbruch früh erkennt, das heißt etwa 10, 20, 30 Fälle hat, dann kann das Gesundheitsamt bei uns wirklich relativ effektiv die Kontakte nachverfolgen und, wenn ich das mal so sagen darf, die glimmende Zigarette austreten, bevor sie einen Waldbrand verursacht. Wenn wir aber 100, 200, 300 Fälle haben und es erst zu spät merken, dann sind auch die deutschen Gesundheitsbehörden sehr schnell überfordert.
Und wo stehen wir da derzeit?
Wir stehen da, dass wir bei den Krankenhäusern im Prinzip Pläne haben, Pandemiepläne für den Fall, dass mehrere Patienten behandelt werden müssen. Diese Hochinfektionszentren für diese sehr gefährlichen Krankheiten in Deutschland, wo die ersten Fälle jetzt auch hinkamen von den Coronavirus-Patienten, da gibt es insgesamt vielleicht 60 Plätze maximal. Das heißt also, wir sind dann schon, wenn wir italienische Verhältnisse hätten, ganz schnell an dem Punkt, wo normale Krankenhäuser auch solche Patienten behandeln müssen. Da ist der Unterschied zur Grippe, dass man weiß, dass das Personal im mittleren Lebensalter, was normal und gesund ist, bei dem Coronavirus viel stärker gefährdet ist als bei der Grippe. Es gibt auch keine Impfung, keine natürliche Immunität und es gibt auch keine Medikamente im Moment gegen Coronavirus. Und deshalb müssen die Krankenhäuser sich schon darauf vorbereiten, dass es eine schwere psychische Belastung auch fürs Personal wird und mit dem Personal natürlich üben, dass man solche Patienten dann auch so behandelt, dass Menschen, Mitarbeiter, die nicht besonders ausgebildet sind, damit klarkommen und sich selbst nicht gefährden.
Was hielten Sie denn von Maßnahmen wie etwa die Grenzen abzuriegeln, um uns hier in Deutschland auch zu schützen?
Das ist in der jetzigen Situation absolut sinnlos. Auch was in Italien und an der österreichischen Grenze passiert ist mit dem Zug, das ist natürlich Quatsch, weil wir so viele Wege haben, auf denen solche Erreger tatsächlich dann nach Deutschland kommen könnten, dass wir leider nicht in der komfortablen Situation sind wie die USA etwa, die ihre Grenzen hier abriegeln. Wir müssen wirklich damit rechnen, dass solche Erreger im Land sind und wir müssen sie im Land feststellen können.
Alexander Kekulé, vielen Dank für das Gespräch und die Informationen.
Sehr gerne.
Er war einer der mächtigsten Männer Hollywoods und muss nun wohl für Jahre ins Gefängnis. Denn das Urteil, das die Jury in New York heute gegen Harvey Weinstein fällte, lautet schuldig. Wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung von zwei Frauen. Mit den Vorwürfen gegen den ehemaligen Filmproduzenten kam vor zwei Jahren die MeToo-Bewegung in Gang, bei der zahlreiche Opfer von sexueller Gewalt den Mut fanden, ihre Erlebnisse öffentlich zu machen. Zwar wurden in dem aufsehenerregenden Prozess gegen Weinstein auch einige Anklagepunkte fallen gelassen, dennoch sieht die Staatsanwaltschaft in dem Urteil ein wichtiges Signal. Christiane Meyer.
Mit den Vorwürfen gegen Harvey Weinstein begann vor mehr als 2 Jahren die MeToo-Bewegung. Heute endete für ihn das Leben in Freiheit, zumindest vorerst. Harvey Weinstein wurde zwar nicht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, die Geschworenen glauben aber, dass der einstige Filmmogul 2 Sexualverbrechen begangen hat. Bislang war Weinstein auf Kaution frei. Heute wurden ihm noch im Gerichtssaal die Handschellen angelegt. Vergewaltigung ist Vergewaltigung, egal ob von einem Fremden oder in einer Arbeitsbeziehung. Das ist die neue Lage für Überlebende sexueller Verbrechen in Amerika. Im Fall von Jessica Mann sprach die Jury Weinstein einer minderschweren Vergewaltigung schuldig. Die Tat sei zwar ohne Gewalt, aber eben auch ohne Einverständnis geschehen. Die Produktionsassistentin Mimi Haley habe er zum Oralsex gezwungen. Daran hatten die Geschworenen keine Zweifel.
Women have the right to say no.
Frauen haben das Recht, Nein zu sagen. Nein heißt Nein, und ich habe Nein zu ihm gesagt.
And I told Harvey no.
Bis zum Schluss hatte die Verteidigung versucht, andere Zeuginnen wie die Schauspielerin Annabella Sciorra als unglaubwürdig darzustellen. Gloria Allred vertritt 3 der insgesamt 6 Zeuginnen. Alle meine 3 Klientinnen sollten als Heldinnen der Frauenbewegung und der Opfer betrachtet werden. Sie haben unter Eid ausgesagt, trotz der unfairen Attacken auf ihre Glaubwürdigkeit. Doch nun hat die Jury zu einem Schuldspruch gefunden, wenn auch nicht in allen Punkten. Das Team der Verteidiger hat inzwischen angekündigt, das Urteil so nicht hinzunehmen. Ihr Mandant sei außerdem krank. Die medizinische Situation ist schwierig, wir kämpfen und wir werden auf jeden Fall in die Berufung gehen. Er hat nicht geweint, er ist nicht zusammengebrochen, er konnte es nur nicht glauben. Er sagte, ich bin unschuldig, wie kann das in Amerika passieren? Dutzende Frauen aus dem Filmbusiness haben erfreut reagiert. Endlich würden auch die Opfer gehört. Vor dem New Yorker Gerichtsgebäude wartete auch Ambra Gutierrez. Sie hatte Weinstein 2015 wegen Belästigung angezeigt, damals ohne Erfolg. Endlich bewegen wir uns in die richtige Richtung. Harvey Weinstein muss im Gefängnis auf die Verkündung des Strafmaßes warten und in Los Angeles wird bereits an einer weiteren Anklage gegen ihn gearbeitet.
Das Logo am Konrad-Adenauer-Haus, das mag noch leuchten, aber an der derzeitigen Strahlkraft der CDU gibt's auch innerhalb der Partei Zweifel. Der Streit über den Umgang mit der Linkspartei hat zur Führungskrise geführt. Das schlechte Abschneiden gestern bei der Wahl in Hamburg hat auch nicht gerade beruhigt. Und nun ist die Suche nach dem neuen Vorsitz nicht nur völlig offen, es droht ein offener Machtkampf daraus zu werden. Immerhin steht aber jetzt der Zeitplan. Die neue Führung soll schon am 25. April gewählt werden, auf einem Sonderparteitag. Kirsten Gierschig.
Jetzt wird es Zeit, dass die Kandidaten aus der Deckung kommen. Am Morgen beraten die CDU-Gremien über die Nachfolgeregelung in der Partei. Bloß schnell entscheiden, sagt einer, dem Ambitionen nachgesagt werden.
Wir regieren auch noch dieses Land und die Bürgerinnen und Bürger haben auch zu Recht die Erwartung, dass sich die größte Regierungspartei jetzt nicht monatelang mit sich selbst beschäftigt.
Ein Team an der Parteispitze haben sich viele gewünscht, vielleicht mit ihm als Parteichef. Auch Armin Laschet sagt bisher nicht, ob er antritt. Und ein Grundproblem bleibt.
Also eine Teamlösung halte ich für richtig, aber das wird nur funktionieren, wenn nicht jeder als Bedingung formuliert, dass er die Nummer 1 ist.
Ein Team, in dem jeder Chef sein will. Dieses Problem konnte die CDU-Führung auch in vielen Gesprächen offenbar nicht lösen. Es wird Kampfkandidaturen geben auf einem Sonderparteitag Ende April. Und die Noch-Parteichefin stellt klar:
Auf diesem Parteitag wird ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt. Damit ist für uns auch das klare Signal für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin der CDU verbunden.
Moment mal, nicht so schnell. Da reden wir auch noch mit, heißt es aus der Schwesterpartei CSU.
Das richtige Timing heißt, jetzt die offene Führungsfrage klären, den Parteivorsitz und die Frage der Kanzlerkandidatur dann zum gegebenen Zeitpunkt. Aber der ist definitiv nicht in diesem Jahr.
Ob ihn das so beeindruckt? Heute Abend lässt er sich schon als kanzlertauglich feiern. Morgen Vormittag will Friedrich Merz seine Kandidatur für den Parteivorsitz offiziell bekannt geben.
Mich treibt da nichts Persönliches, nicht irgendwelcher Ehrgeiz oder irgendwas, was rückwärtsgewandt ist. Mich treibt diese Frage um, wie wir das in unserer großen, stolzen Partei hinbekommen können, dass wir dieser Verantwortung, in die wir gestellt sind, vor den Menschen in diesem Land, auch in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten gerecht werden.
Doch wer immer auf Sie folgt, erstmal bleibt Angela Merkel Kanzlerin. Die Situation zerrt an den Nerven. Dünnhäutig reagiert Kramp-Karrenbauer auf wiederkehrende Angriffe des Koalitionspartners SPD wegen einer angeblich ungeklärten Haltung der CDU zur AfD.
Wenn zum Beispiel der Generalsekretär der SPD der Auffassung ist, dass er uns hier immer wieder fälschlicherweise angreifen muss, dann kann ich ihm nur sagen, dann soll er die Konsequenz ziehen und seine Partei auffordern, diese Regierung zu verlassen mit der CDU, oder er soll diese Angriffe einstellen.
Nach dem Abgang der Parteichefin auch noch das Ende der Koalition, manchem möglichen Nachfolger, wäre das vielleicht sogar ganz recht.
Die CDU auf der Suche nach neuer Ordnung und Führung. Dazu ein Kommentar von Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk.
Wenn akute Gefahr für Leib und Leben besteht, bleibt manchmal nur die Einleitung einer Zangengeburt. Auch bei der CDU, die immer heftiger vom Virus der Selbstzerstörung geschüttelt wird, scheint dies die Ultima Ratio zu sein. In nur knapp 9 Wochen will man nun den erbitterten Richtungsstreit klären, der seit Jahren unter Merkel sträflich verdrängt wurde. Wer soll ihr nachfolgen? Was soll bleiben von Merkels Kurs und Erbe? Wofür steht die CDU noch? Und wie hält sie es mit ganz rechts und ganz links, wenn es für Wunschkoalitionen nicht mehr reicht? Auf all die Fragen gibt es keine Antworten und kein strategisches Kraftzentrum, um das zu klären. Die Kanzlerin ist krachend gescheitert mit ihrem Versuch der geordneten Übergabe. Die noch Parteichefin hat die Kontrolle vollständig verloren und kaschiert das mit Angriffen auf den Koalitionspartner SPD. Und statt der erhofften Mannschaftslösung ohne Risiko und Nebenwirkungen droht nun eine Kampfabstimmung, die die Partei zerreißen kann. Wäre die Lage nicht so ernst, könnte man trefflich lästern über den christdemokratischen Hühnerhaufen. Doch gerade jetzt braucht unsere Demokratie eine stabile Mitte und eine unverwüstliche Brandmauer nach rechts. Deshalb wäre es gut, wenn die Chaostage in der CDU hoffentlich bald ein Ende fänden. Mit Merz kommt der zweite Kandidat aus der Deckung. Laschet und Spahn dürften bald folgen. Wer dann unterliegt, muss sich einreihen ins Team oder für immer schweigen. Und die Kanzlerin, die sollte auch dann bald loslassen, wenn die Nachfolge nicht in ihrem Sinne ist, spätestens nach der EU-Ratspräsidentschaft. Sonst greift das Virus der Selbstzerstörung immer weiter um sich.
Die Meinung von Tina Hassel. Nach der Hamburger Bürgerschaftswahl ist heute weiter ausgezählt worden. Nun liegt das vorläufige amtliche Ergebnis vor, mit einer bösen Überraschung für die FDP. Weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Mit diesem Ergebnis ist jetzt klar, die FDP hat knapp den Einzug in die Bürgerschaft verpasst. Sie bekam 4,9% der Stimmen. Gestern Abend hatte es noch so ausgesehen, als überspringe die Partei die 5%-Hürde. Allerdings war es in einem Wahllokal zu einer Auszählungspanne gekommen. Nach der Wahl in Hamburg können SPD und Grüne mit komfortabler Mehrheit weiter regieren. Hier die Zahlen. Die SPD kommt auf 39,2%, die Grünen erzielen 24,2%. Die CDU sackt ab auf 11,2%, die Linke legt zu auf 9,1%, die AfD kommt auf 5,3%. Die rasche Ausbreitung des Coronavirus in Ländern außerhalb Chinas hat weltweit Anleger verunsichert. Der DAX gab am Montag 4% nach. Der Goldpreis stieg hingegen auf ein Rekordhoch. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Während der deutsche Aktienindex um mehr als 500 Punkte einbrach und Anleger Aktien verkauften, verzeichnete die Krisenwährung schlechthin einen Höhenflug. Eine Feinunze Gold, etwas mehr als 31 Gramm, kostete heute Stand 18 Uhr 1.672 Dollar. Damit liegt der Goldpreis so hoch wie zuletzt vor 7 Jahren. In unserer Währung, dem Euro, erreichte der Goldpreis im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch, über 1.500 Euro pro Feinunze. und könnte weiter steigen, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten aufgrund des Coronavirus weiter verschlechtern. Denn selbst wenn sich die Corona-Epidemie zügig eindämmen lassen sollte, werden die Folgen für die Wirtschaft noch eine Weile erheblich sein.
In London hat heute das Verfahren gegen den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks Assange begonnen. Die USA haben seine Auslieferung beantragt. Vor dem Gericht demonstrierten Unterstützer des Australiers. Sie betrachten das Verfahren als Angriff auf die Pressefreiheit. Die USA werfen Assange Spionage vor, weil er geheimes Material über Kriegseinsätze im Irak und in Afghanistan veröffentlicht hat. Ihm droht eine Höchststrafe von bis zu 175 Jahren.
Zu Beginn unserer Sendung haben wir über die schrecklichen Ereignisse beim Karneval im hessischen Volkmaßen berichtet. Zum Ende möchten wir Ihnen aber auch die Bilder von den fröhlichen Menschen zeigen, die bei den Rosenmontagsumzügen in den Hochburgen ausgelassen gefeiert haben. Die Wagen, wie immer, auch politisch in Mainz mit Donald Trump als Brandstifter in Engelsgestalt. In Köln beweinte der Dom die Opfer von Hanau. Und der Düsseldorfer Umzug zeigte Rassismus als tödliche Waffe. Und um hier dazu zu gehören, das ist für Karnevalisten eine ganz große Ehre, das diesjährige Kölner Dreigestirn, die obersten Vertreter der Jecken, die jedes Jahr neu bestimmt werden. Darf ich vorstellen? Flankiert von Jungfrau Griet und Bauer Frank, Prinz Christian II. So ein Prinz Karneval, dem fliegen die Herzen ja nur so zu und das nicht nur zum Höhepunkt der Saison am Rosenmontag. Die große Ehre ist aber auch eine große Verpflichtung. Jan Koch durfte seine Tollität auf Schritt und Tritt begleiten.
Davon hat er sein Leben lang geträumt, A-Moll Prinz zu sein. Jetzt endlich kann Immobilienmakler Christian Krath den Traum vieler Kölner Karnevalisten leben. Genauso wie Bauer Frank und Jungfrau Griet alias Ralf. Das diesjährige Kölner Dreigestirn.
Das wird heute der Tag unseres Lebens. Das ist pure, pure Freude. Und da ist nicht ein irgendwie negativer Gedanke. Heute ist nur Freude.
Es geht aber nicht nur um Fototermine und Kamelle werfen. Das Dreigestirn tourt durch eine monatelange Regentschaft. 420 Termine. Wie auch hier am Mittwoch vor Weiberfastnacht im Kindergarten heißt es immer wieder: Mit der Prinzenkolonne hat die Jecke Prominenz eine Mission. Gute Laune unters Volk bringen, das närrische Geschenk der Oberjecken.
Ich gehe aber wirklich in jeden Saal gleich rein, mit der gleichen Freude, weil alle haben es gleich verdient. Ob es eine Mädchensitzung ist oder eine große Punktsitzung in Gürzenich oder halt ein Kindergarten, wo wir eben waren. Die haben alle verdient, dass wir da 100% geben.
Und jetzt alle!
Wir sind das Dreigestirn.
Sie sind das Dreigestirn. Jeder will eine Audienz. Ob Finanzdirektion, Seniorenheim, Prunksitzung oder Frauengefängnis. Wer die Karnevalszeit als Narrenchef erleben will, braucht Kraft, Zeit, aber auch Geld. Wie viel, das ist ein Geheimnis. Finanziert durch sie selber, ihren Verein und das Kölner Festkomitee, das das Dreigestirn in einem intensiven internen Casting bestimmt.
Ja, und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so, wir riskieren es, wir werfen mal den Hut in den Ring. Das ist weit über 2 Jahre her, als wir uns da entschieden haben. Und seitdem haben wir tatsächlich die Tage rückwärts gezählt.
Als die Jungs mich dann irgendwann mal gefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, die Jungfrau in Köln zu werden, habe ich den Jungs gesagt, wenn unser Traum wahr wird, dann nur wir drei.
Wir begrüßen den Prinz Karneval der Session 2020, Prinz Christian II., Christian Krath!
Abends ist der Karneval dann voll von Sitzungen mit Prunk, Glorie und ganz viel Spaß. Hier werden sie als Superstars gefeiert, sind aber ganz bescheiden.
Wir sind nicht die Superstars des Karnevals. Die Superstars des Karnevals, das sind die Kölsche Jecke. Ihr macht es uns so, so leicht. Und wir sind stolz, dass wir es sein dürfen.
Euer Kölner Dreigestirn!
Noch 2 Tage, dann endet Christians Traum, denn dann ist Aschermittwoch und bekanntlich ja alles vorbei.
Ja, mir kommen die Tränen. Wenn ich daran denke, dass es leider bald vorbei ist, dann kommen mir die Tränen.
Ich werde in meinem Herzen immer Prinz Karneval bleiben. Und mit meinen beiden Freunden werden wir in unseren Herzen immer das Dreigestirn 2020 bleiben.
So lange aber genießen sie noch die letzten Stunden ihres Traums, der für sie wahr wurde.
Nicht ganz so traumhaft war dagegen das Wetter an diesem Rosenmontag. Wie sieht's da denn im Endspurt des Karnevals aus, Claudia?
Ja, Ingo, also dem vorherigen Beitrag folgend sage ich einfach, es regnet. Also es regnet weiter. Immer mal wieder Schauer wird es geben. Und es gibt so richtiges Aprilwetter dann, sogar über Aschermittwoch hinaus. Und dabei hat es im Februar schon ordentlich geregnet. Hamburg beispielsweise hat jetzt schon 266% der sonst üblichen Regenmenge. In Köln sind es 161%, in München 239% und in Berlin mit 64 Litern 164%. Da kommt jetzt nicht die große Schütte nach, aber es wird eben immer wieder Schauer geben. Auch jetzt im Moment. Es regnet, vor allem über der Mitte Deutschlands. Wenn wir uns das Radar angucken, sieht man das sehr schön. Und dieser Regen, der kommt weiter nach Süden voran. Von Nordwesten lockert es auf, da folgen aber immer wieder Schauer. Und das wird eigentlich die ganzen nächsten Tage so sein. Am längsten trocken in der Nacht noch im Süden. Da bleibt es auch morgen noch längere Zeit trocken. Deswegen jetzt in den nächsten Stunden immer noch mal Regen, der nach Süden vorankommt. Direkt am Alpenrand trocken. An der Küste ist es stürmisch, da wird es auch morgen stürmisch bleiben. Das heißt, direkt auf den Inseln und an der See, da kann es sogar örtlich schwere Sturmböen geben. Morgen dann Schauer und Gewitter von Nordwesten, zum Teil mit Graupel, vereinzelt kommt auch mal ein bisschen Schnee bis in tiefere Lagen voran. Also da ist schon ziemliches Aprilwetter drin. Die Temperaturen, die liegen morgen früh dann meist bei Werten zwischen 5 und 10 Grad, 4 Grad beispielsweise in Stuttgart. Morgen im Laufe des Tages dann steigende Temperaturen, allerdings nicht großartig. Selbst am Nachmittag haben wir es meist nur mit 6 bis 11 Grad zu tun. Direkt am Alpenrand 11 bis 13 Grad, da bleibt es auch am längsten trocken mit etwas Sonnenschein. Und die Tage danach Schauer mit Graupel, mit Schnee. Oberhalb von 300 Metern wird es eh schneien. Und das heißt für den Mittwoch, dass es im Schwarzwald eine Menge Schnee geben kann. Donnerstag Schwarzwald und in der Eifel. Und es kommen halt immer mal wieder Graupelschauer, zum Teil auch einzelne Graupelgewitter. Gilt für den Donnerstag ganz genauso. Und die kommen eben auch mal bis ins Flachland voran, Graupel sowieso. Das heißt, es bleibt auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Und es wird immer mal wieder nass sein.
Es bleibt der Traum von sonnigem Wetter. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Das war's von uns zu später Stunde. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Tatort aus dem Schwarzwald. Die nächsten Nachrichten so gegen 1.30 Uhr. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Dann wieder zur gewohnten Sendezeit um 22.15 Uhr. Bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss.